Und möchte, bevor wir dann heute Abend uns das zweite Kapitel gönnen und da etwas näher hineinschauen, uns ein bisschen erinnern an das, wo wir herkommen und den gestrigen Abend noch so ein bisschen Revue passieren lassen, um auch, dass wir alle auch nochmal ankommen bei dem, was schon gesehen worden ist. Der Jona, der, muss ich sagen, der ist mir erschreckend nah geworden über die Jahre, bin mit ihm lange unterwegs und ich merke, dass ich mich in diesem Jona wiederfinde und vielleicht geht es vielen von euch auch so. Wir haben gestern diesen Jona etwas näher kennengelernt und haben gesehen, dass wir im zweiten Könige-Buch den Hintergrund zu diesem Mann finden und das, was uns die Bibel offenlegt über diesen Mann, über diesen vielversprechenden kleinen Propheten. Das erinnert ganz stark an uns selbst. Es ist doch wunderbar, mit was für einem geistlichen Erbe dieser Mann lebt. Vorbilder wie ein Elia oder ein Elisa. Der Mann hat richtig große Vorbilder gehabt. Der hat zuschauen können, wie Gott im Leben dieser großen Gottesmänner wirkt. Der hat, war sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich einer dieser Bibelschüler beim Elisa, einer dieser Absolventen der Prophetenschulen. Und wir können ein bisschen ahnen, was Lehrstoff, Lehrplan in dieser Prophetenschule war in Jericho und in Bethel. Und ich nehme an, dass sie da von Mose schon vieles hatten, dass sie Psalmen hatten, dass sie die Geschichten, die bis jetzt gelaufen waren, schon kannten, erzählt bekommen hatten. Die haben schon ganz, ganz viel gewusst über Gott. Und das ist doch großartig, so ein Mann mit so einem geistlichen Hintergrund. Wirklich vielversprechend. Selbst auch Erfahrungen gemacht. Und dieser Mann, der erinnert mich an das, was ich denke, viele von euch ausmacht und was ich auch erleben durfte, groß geworden in einer christlichen Familie. Unfassbar dankbar für das, was Gott hineingelegt hat. Und doch ist dann hier dieser Schock beim Jona da gewesen gestern, wo Gott sagt, du gehst nach Ninive, ich will dich brauchen, das ist deine Würde, du bist mein Vertreter, ich bin der Missionar schlechthin, du sollst mich vertreten in Ninive. Und dieser Schock dann, dass der Jona statt Jo, Na sagt. Dieser Schock, wie kann dieser vielversprechende Kandidat sich dem Willen Gottes verweigern? Und ich weiß nicht, ob der Jona vielleicht selbst erschreckt war. Ich weiß nur eins, dass ich in meinem Leben, in meinem ja, immer noch jungen Leben, mit Mitte 40, schon zurückschauen kann und sagen kann, das ist etwas, was ich gelernt habe, über mich selbst auch ein Stück weit schockiert zu sein. Ich habe das lernen müssen, aus einer frommen Familie herauskommend, zu verstehen und wirklich zu verstehen, dass ich keinen Deut besser bin, als die Menschen, die ich für Jesus gewinnen möchte. Das ist eine Lektion, die hat der Jona hier gebraucht und das ist Kapitel 1. Wo Gott dem Jona sagt, ich zeige dir jetzt, wer du bist. Jona, bevor ich dir zeige, wer ich bin. Ich zeige dir, wozu du fähig bist. Ich gebe dir einen freien Willen und du sollst feststellen, du hast gar keinen freien Willen. Nicht ich habe dir diesen Willen unfrei gemacht, sondern dein Herz lässt dir keine Wahl. Und wir haben gestern versucht, ein bisschen zu analysieren, diese Anatomie des Sündenfalls. Was hat den Jona dazu bewegt, Nein zu sagen? Und haben diesen Spiegel etwas uns vorgehalten und vielleicht haben wir uns da und auch wieder erkennen können. War es die Angst? Sehr berechtigt. Wenn ich nach Ninive geschickt werde, einen Auftrag bekomme, bei dem ich sehr wahrscheinlich mein Leben lassen würde, auf jeden Fall mein Leben riskiere. Natürlich hat er Angst. Hat er viel zu verlieren gehabt? Und ob der Mann viel zu verlieren hatte, sehr viel Anerkennung, der war ein bekannter Frommer in Israel, das war der Prophet der Stunde. Hat er was zu verlieren gehabt? Oh ja. Haben wir etwas zu verlieren? Fällt es uns deshalb oft so schwer, vielleicht auch uns der eigenen Schuld zu stellen, weil wir sagen, was könnten denn die anderen denken von mir? Die glauben ja alle, ich bin auch fromm und ich bin ja schon gut unterwegs. Wenn ich jetzt bekenne, dass ich schuldig bin, was denken die anderen von mir? Ihr Lieben, das sitzt ganz tief bei uns. Was könnten andere denken? Was könnte ich verlieren? Er als Missionar erinnert mich an mich selbst. Wir haben gestern gesehen, er sagt nicht nur Nein zu Ninive, sondern er kündigt auch. Er reicht Gott seine Kündigung ein und sagt, Ninive, das war zu viel des Guten, Herr. Du als Chef hast mich enttäuscht. Ich kündige, ich hau ganz ab. Der bleibt gar nicht, wo er ist. Der haut ab. Was mich dann daran erinnert, dass er wahrscheinlich Bedingungen an Gott gestellt hat und ich festgestellt habe, auch ich stelle oft in dem, was ich für Gott tue, Bedingungen an Gott. Gott, ich gehöre dir ganz, solange du mir die Gesundheit erhältst. Solange du mich nicht in das falsche Land schickst, weil du wirst mich wahrscheinlich, wie ich dich kenne, wieder mal in genau das Land schicken, wo ich nie hin wollte. Ja, wir haben so Ängste auch mit uns herumgetragen. Aber das ist diese Eitelkeit und auch diese Bedingungen, die wir oft an Gott stellen. Und ich habe das schon oft erlebt, auch dass Menschen dann radikal ausbrechen und sagen, also Gott, du hast mich enttäuscht. Dann höre ich ganz auf. Mit so einem Gott kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Jona kündigt und geht, aber dann das Markanteste für mich ist, dass es hier heißt in Vers 3, Jona wollte Gott aus dem Angesicht gehen. Und wir haben gestern gesehen, wenn ich wirklich Gott kenne und weiß, dass er so groß ist, dass ich nie groß genug über ihn denken kann, dann weiß ich auch, vor ihm kann ich nicht fliehen. Wenn ich Gott wirklich kenne und weiß, ich kann nie gut genug über ihn denken, dann weiß ich auch, ich will gar nicht vor ihm fliehen, denn sein Angesicht ist Inbegriff der Geborgenheit. Und Jona wollte Gott aus dem Angesicht fliehen. Das lässt sich nur erklären, indem er entfremdet war von Gott, indem ihm Gott so eigenartig fremd geworden ist. Und das sind Augenblicke, wo wir dann auch nicht mehr beten können und wo wir unsere Wege gehen, wo Gott uns so fremd wird. Das ist diese Motivation, die sein Herz wahrscheinlich dazu gebracht hat, dass er dann sich auf den Weg macht und Gott hat zugeschaut. Und wir haben gesehen, dass dieser Mann diesen Weg gehen musste. Interessant, Gott lässt ihn gehen, wartet, bis die Planken eingezogen sind, bis der Point of No Return überschritten ist und dann erst greift Gott ein. Als ob er sagen will, Jona, diese Erfahrung kann ich dir nicht vorenthalten. Du musst an dein eigenes Ende kommen. Denn Luther wird später mal sagen, Martin Luther, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott nichts machen. Wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott nichts machen. Wer noch nicht erkannt hat, dass er Gott nicht zu bieten hat. Und das hatte Jona noch nicht ganz verstanden. Der ist für Gott nicht brauchbar. Und dann haben wir auch gesehen, Jona musste diesen Weg gehen, nicht nur um seiner eigenen Lektion willen, weil er sein eigenes Ende erreichen musste und kapitulieren lernen musste vor Gott, sondern weil Gott auch sagte, ich brauche dringend einen Missionar, der nie freiwillig gehen würde auf dieses Schiff mit Heiden. Die müssen sich unbedingt bekehren. Jona, ich brauche einen widerwilligen Propheten. Und du, ich brauche dich auf dem Schiff. Schön zu wissen, dass Gott souverän bleibt. Und er sagt, das bin ich. Ich bin immer noch der allmächtige Gott. Von mir kannst du nicht fliehen. Ich bin dabei und ich werde dich sogar noch gebrauchen. Ich bin souverän. Ich bin hier der Missionar und auch der gute Gott. Ich bin so gut, dass ich die Heiden erreichen will. Mensch, Gott zeigt, wer er ist. Und so haben wir gestaunt gestern, wie in diesem ganzen Drama und diesem Tumult auf dem Meer, auf dem Mittelmeer dort, Gott durch diesen flüchtigen Propheten Heiden zur Bekehrung bringt. Großartig. Und wir haben dann gesehen, dass mitten in dieser Turbulenz auf dem Meer, ganz tiefe Theologie zu sehen ist, weil Jona ihnen jetzt etwas sagt, was sie nie wissen konnten. Und deshalb feiern die Juden ja auch dieses Lesen, den Jona zum höchsten Festtag der Juden, am Yom Kippur wird Jona gelesen. Warum? Weil es dort um Versöhnung, stellvertretende Versöhnung geht. Und Jona kann ihnen nur diese zwei Lektionen sagen, die sie sonst nie verstanden hätten. Und diese Lektionen verdanken wir Jona und seinem Volk. Diese Lektion verdanken wir dem Volk Israel und Gottes Botschaft durch dieses Volk. Nämlich erstens, es ist besser, dass einer stirbt für alle, als dass alle umkommen. Und Jona sagt das hier, ich muss sterben, damit ihr leben könnt. Und Jesus sagt später, hey, hier ist der eigentliche Jona. Hier ist mehr als Jona. Jona zeigt auf mich, ich sterbe. Und so sagt der Kaiaphas in Johannes 11, Jesus soll sterben, damit alle anderen nicht umkommen. Stellvertretendes Sterben, das geschieht hier Und dann diese Botschaft, wo Jona sagt, wisst ihr, das Problem muss über Bord. Das, was uns zwischen uns und Gott steht, das muss über Bord. Und ich sage euch, wie das Problem heißt. Das heißt ich. Und mein Ich muss über Bord, sagt Jona. Ihr müsst mich über Bord werfen. Und dann kommt Ruhe. Und die Heiden, weil sie richtige Heiden sind, machen es uns vor, wie man als Heiden versucht, diesem Erlösungsangebot zu entkommen. Sie rudern, was das Zeug hält, bis sie merken, das hilft auch nicht, und kapitulieren. Und merken, und da, wo sie das Problem über Bord werfen, das Ich des Jona, da kommt Frieden auf. Da ist Ruhe nach dem Sturm. Kapitel 1 vom Jona. Und wir starten heute Abend in das Kapitel 2. Und ich möchte uns das lesen, möchte uns den Anfang lesen und dann das Ende lesen. Und dann haben wir jemanden, der den Zwischenteil in einer Sprache für uns lesen wird, die dem Hebräischen, dem, was Jona im Fisch da gebetet hat, wahrscheinlich auf jeden Fall um vieles näher kommt als unser Deutsch. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und ganz am Ende heißt es in Vers 11, aber der Herr sprach zum Fisch und der spie Jona aus ans Land. Ich will ganz kurz die Klammer zu diesem Kapitel benennen. Es beginnt mit der Gewissheit des Todes. Und es mündet in der Gewissheit des Lebens. Und zwischendurch wird gebetet. Deshalb geht es heute Abend nicht nur um das Wunder der Wandlung, sondern es geht auch um das, was unser Beten echt macht und um Dinge übers Gebet. Aber zunächst mal hören wir den O-Ton, fast den O-Ton von Jonas Gebet. Und zwar von der Fasane, die das auf Persisch lesen wird und die dieses Gebet in ihrer Heimat, ihrer Muttersprache vorliest hier vorne. Komm ruhig vor, Fasane. Und das klingt, sie liest genauso wie im Hebräischen, anders als wir es tun. Und so ähnlich klang das Gebet des Jona.
تو مرا به اعماق بحر انداختی تو مرا به اعماق بحر انداختی و سیلاب را مرا غرق کرد و امواج پرقدرت تو از سر من گذشت به خود گفتم که از حضور تو رانده شدم و دیگر عبادتگاه مقدس تو را نخواهم دید در آب غرق شدم گرداب ها احاطه‌ام کرد و علف ها به دور سرم پیچید تا پای کوه ها فرو رفتم و زمین برای همیشه در بندهای خود نگهم داشت اما تو ای خداوند خدای من مرا از گور زنده بیرون آوردی وقتی در حال مرگ بودم خداوند را یاد کردم و دعای من به عبادتگاه مقدس به پیشگاه او رسید آنهایی که بت‌های باطل را می‌پرستیدند از پیروی تو بازگشتند اما من سرود شکرگزاری را به حضور تو می‌سرایم و برای تو قربانی و نذرها تقدیم می‌کنم نجات ما در دستان خداوند است سپس ماهی به امر خداوند یونس را از دهان خود به خشکی بینداخت.
آمین.
آمین.
دانک. Wunderbar.
Danke dir sehr herzlich. Wunderbar. So oder so ähnlich hat das geklungen, was der Jona da im Bauch des Fisches betet und meine Aufgabe heute Abend sehe ich darin, dass ich dieses Kapitel auslege, nichts hineinlege, aber etwas heraushole und uns in unser Leben hinein sprechen lasse. Was will uns Gott mit diesem Kapitel und mit dieser Erfahrung des Jonas lehren? Zunächst einmal wird hier so eine Klammer gesetzt. Wir haben gerade schon gesagt, es geht von der Gewissheit des Todes hin zur Gewissheit des Lebens. Es ist ein Übergangskapitel und von dem hören wir nachher noch etwas mehr. Aber zunächst mal heißt es hier, der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Und wir lesen das und wir sind vielleicht als Bibelleser so gewohnt an das, dass wir schon gar nicht mehr stoppen. Wir lesen gleich weiter. Aber wenn ich das so als denkender Zeitmensch von heute lese und vielleicht auch im Gespräch bin mit kritischen Zeitgenossen, dann habe ich schon den Eindruck, wir schulden ihnen auch diese kurze Pause, wo Raum für kritische Fragen ist. Was ist denn das? Kann das überhaupt sein? Wie können wir sagen, das Ganze ist eine echte Geschichte, historischer Bericht und gleichzeitig klingt das doch hier wirklich mehr nach Märchen? Und von daher möchte ich uns diesen Fisch schon etwas kurz mal auch vorstellen oder ein paar Gedanken dazu sagen, weil ich glaube, das schulden wir nicht nur uns selbst, sondern auch denkenden Zeitgenossen. Eins muss ich gleich mal sagen, das Ganze lässt sich ohne Wunder nicht erklären. Das ist bei Gott so. Vieles lässt sich ohne Wunder nicht erklären. Und Wunder haben es so an sich, dass sie Gott brauchen, um sich zu erklären. Sie lassen sich nur mit Gott erklären. Und wir kommen, egal wie wissenschaftlich wir da rangehen und wie nüchtern wir rangehen, wir kommen nicht drum herum, an Wunder zu glauben. Und weil die Frage ist hier ja nicht unbedingt, was ist jetzt das, die Frage ist eigentlich, was ist das größere Wunder hier? Was ist das größere Wunder? Was ist unmöglicher? Habe ich euch in die Gliederung geschrieben. Was ist unmöglicher? Vom Fisch unversehrt verschluckt und gespuckt zu werden, 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches zu sein oder dann auch, dass der Fisch zur rechten Zeit den richtigen Happen kriegt. Diesen Fisch möchten wir uns ganz kurz anschauen. Was kann das sein? Und ein paar Gedanken dazu, die vielleicht helfen, bevor wir dann diese Nebenrolle des Fisches wieder zur Seite schieben und uns auf das Eigentliche einstellen können. Aber Gott ruft einen Fisch und er sagt, das ist schon ein Wunder, dass ich da eins meiner Wesen aus diesem Mittelmeer berufe. Das ist ein Wunder, es muss ein großes Tier gewesen sein. Es muss kein Fisch in unserem biologischen Sinne gewesen sein. Das hebräische Wort meint einfach ein großes Wassertier, ein großes Tier. Das kommt daher. Und die Frage ist jetzt, gibt es denn im Mittelmeer so ein Tier, das in der Lage wäre, so einen Jona zu schlucken und zu spucken? Und ich habe mein Tier gefunden. Ihr habt nun einen sehr naturkundlichen Pastor. Ich bin schon mal sehr beruhigt, dass der mit mir sagt, ja, das sollte man, kann man denken. Es gibt Optionen. Er hat noch ein paar andere Optionen auf Lager, also wenn ihr das noch anders hören wollt und noch tiefer eingraben wollt, fragt den Winfried. Ich sag euch, was ich gefunden habe. Ich will, dass das ein Pottwal gewesen ist, weil die gibt es dort. Und ich habe damals auf einer Homepage namens pottwal.de, gibt es heute nicht mehr, weiß keine Ahnung, wer das damals war, als ich das hier vorbereitet habe, habe ich etwas gelesen, wo Wahlforscher dieser Frage nachgegangen sind. Könnte es ein Pottwal gewesen sein? Es gäbe auch andere Tiere, die in Frage kommen, aber sie gehen dieser Frage nach. Und sie sagen wie folgt. Als Jona von einem Pottwal verschluckt wurde, begab er sich auf die lange Reise in das Innere des Wales. Sein erster Eindruck waren die Zähne. Furchterregend groß und mächtig. Es sind die größten im Tierreich, mit Ausnahme von Stoßzähnen. 22 Paar auf jeder Seite des Unterkiefers, verankert in einem Zahnbett des Unterkieferknochens, während die Zähne des Oberkiefers so gut wie gar nicht in Erscheinung treten. Doch bei aller imposanten Größe geht von diesen Zähnen kaum Gefahr aus. Nachdem Jona die Zähne passiert hat, stößt er auf die Zunge des Wales. Diese ist sehr flexibel, da sie über starke Muskeln mit dem Unterkiefer, anders als beim Menschen, verbunden ist. Und dadurch kann sie durch das Hin- und Herbewegen einen starken Sog erzeugen, der möglicherweise die Hauptwaffe beim Beuteerwerb darstellt. Also drin war er. Nun geht es in die mannsdicke Speiseröhre des Pottwales, vorbei an der nun verschlossenen Luftröhre, vorbei auch an der im Verhältnis zur Größe recht kleinen Lunge, vorbei auch an seinem gewaltigen, etwa 1 Kubikmeter großen Herzen in den Magentrakt. Die Form des Magens hat man früher mit dem gekammerten Magen eines Pflanzenfressers verglichen und kam so auf pflanzenfressende Huftiere als Vorfahren unseres Pottwales. Doch neuere Forschungen haben ergeben, dass der Magen nur durch seine äußere Form an einen gekammerten Magen erinnert. In seiner Funktion ist es der Magen eines Fleischfressers. Da Jona nicht verdaut wurde, sondern der Fisch ihn wieder ausspie, konnten wir seinen Weg nicht weiter verfolgen. der ihn in den 200 Meter langen Darm geführt hätte. Und da wäre er nicht rausgekommen, unverdaut. Also die sagen, man kann das denken. Theoretisch, anatomisch vom Fisch her. Es gibt noch andere Fische, sagt Winfried, wo es wahrscheinlich noch wahrscheinlicher ist. Also das ist denkbar. Braucht Wunder, ist aber nicht unmöglich. Aber es braucht das nächste Wunder, wenn du dann sagst, es heißt, er war dort im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Das ist nicht nur eklig, 3 Tage und 3 Nächte, sich den Magen eines Pottwales zu teilen mit halb verdauten Haifischen rechts und so weiter. Also das ist furchtbar, müsst ihr euch vorstellen, in diesem Bauch des Fisches zu sein. Es ist aber auch vom Sauerstoff, von der Sauerstoffversorgung her sehr unwahrscheinlich, dass man das überleben kann. Und da sagen die nächsten Kritiker, das geht doch gar nicht. 3 Tage und 3 Nächte. Es braucht auch Wunder. Helfen könnte vielleicht die Tatsache, wie Juden diese Dinge auch denken und was sie unter 3 Tagen und 3 Nächten verstehen. Denn das ist so eine Redewendung, wie es andere Redewendungen auch gibt im Jüdischen, die jetzt damit nicht 3 Tage und 3 Nächte in dem Sinne meinen, sondern die sagen, es sind 3 Tage, sind involviert. So wie wir glauben, dass Christus am 3. Tage auferstanden ist von den Toten und Karfreitag gestorben ist und am Ostersonntag auferstanden ist. 3 Tage sind involviert und berührt, aber 2 Nächte. Das wäre eine typisch jüdische Art, das auszudrücken, wäre kein Widerspruch. Kann also sein, dass man die Zeit von vollen 3 Tagen und 3 Nächten etwas reduzieren kann. Das ist ein kleineres Wunder, braucht immer noch Wunder. Dann brauchst du das nächste Wunder aber, weil du musst jetzt wissen, dass wenn du Pottwale im Mittelmeer vorfindest, dann sind die eigentlich schon satt. Weil die haben sich in den Sommermonaten, haben die sich in den arktischen Gewässern schon an Krill und an Kalimaren satt gefressen und kommen dann in die gemäßigten Gewässer zurück und sind im Mittelmeer, wenn du sie dort findest, eigentlich schon satt. Und sie sind Herdentiere, sie folgen fixen Routen. Und dann habe ich etwas Wunderbares gelesen und ich will, dass es so ist und dass es so war bei diesem Wal. Ich habe gelesen, dass ab und zu ein Pottwalbulle im Mittelmeer sich den einen oder anderen Leckerbissen nochmal gönnt und dafür seine Herde verlässt und sich auf eine eigene Detour macht und dann irgendwo schaut, ob er noch irgendwie so einen kleinen Leckerbissen findet. Und ich will, dass das so war. Ich will, dass das so war und ich traue das Gott zu in seinem Humor als Meister des Universums, dass er das so steuert, dass er sagt, da habe ich einen entlaufenen Pottwalbullen und der gönnt sich einen kleinen Leckerbissen und das ist nun zufällig der entlaufene Prophetenbulle. Ja? Und die beiden, die kommen zusammen, da kommen genau die Richtigen zusammen im richtigen Augenblick. Aber auch das braucht Wunder, dass da jemand richtig ausschert, um im richtigen Augenblick, am richtigen Ort, das Maul aufzusperren und zu schlucken. Also wir kommen um Wunder nicht herum, wie wir es drehen oder wenden. Aber wisst ihr, für mich ist das gar kein so großes Problem, weil ich mich entschieden habe, an viel größere Wunder zu glauben. Ich habe mich entschieden, dass ich an das Wunder glaube, dass diese Welt aus dem Nichts heraus entstanden ist, durch das Wort eines allmächtigen Gottes. Das ist ein Wunder. Diese Welt erklärt sich nur durch ein Wunder. Und der Glaube glaubt das, sagt Hebräer 11. Also ich habe mich entschieden, dass ich an dieses große Wunder glaube. Und dann habe ich mich entschieden, an ein noch viel größeres Wunder zu glauben. Und das ist genau das Wunder, auf das Jona 2 eigentlich hinweist. Jesus sagt, so wie Jona im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn im Bauch der Erde sein, wird sterben und wird auferstehen. Ich habe mich entschieden zu glauben, dass Jesus Christus tatsächlich tot war und tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und das ist ein nicht zu überbietendes Wunder. Wir Christen kommen um Wunder nicht herum. Wir können, und das denke ich, schulden wir vielen Menschen, ihnen entgegenkommen im Denken. Francis Schaeffer hat das Ganze Pre-Evangelism genannt. Auf denkerische Weise den Menschen in ihren Vorbehalten entgegenkommen, um ihnen gewisse Denkhürden abzubauen. Aber sie kommen nachher nicht drum herum, an ein Wunder zu glauben. Und so auch hier. Und von daher ist das hier für mich nicht das große Problem, weil es auf das eigentliche Wunder hinführt. Am schönsten finde ich noch einen Kommentar, den ich irgendwo gefunden habe. Da hat doch jemand gesagt, es scheint so zu sein, dass viele Pottwale, bevor sie sterben, ihren Magen entleeren. Pottwal tot, Jona lebt. Ich will, dass das so war. Weil das wäre ein perfektes Bild für unseren Jesus, der als Fisch auch starb und ich lebe. Wunderbar, ich will, dass das so war. Ob ihr das auch so wollt, weiß ich nicht. Ob ihr da mit könnt oder nicht. Aber das ist hier so viel zum Fisch, der hier bei Gott in diesem Kapitel eigentlich nur eine Nebenrolle bekommt. Weil das größte Wunder hier beim Jona ist jetzt, ihr Lieben, ist nicht dieses Schlucken und Spucken vom Fisch. Und dass Jona da noch rauskommt, sondern das größere Wunder ist das, was im Fisch geschieht. Das größte Wunder hier in dem Kapitel 2 beim Jona ist, dass ein Jona aus der Gewissheit des Todes irgendwie auf geheimnisvolle Weise im Bauch des Fisches zu einer Gewissheit des Lebens kommt. Das ist ein Wunder. Das ist unfassbar. Und das verbindet sich hier mit dem Gebet, das wir lesen. Das Ganze ist ein reines Gebet. Er betete zu seinem Gott und während diesem Gebet kommt er zu dieser Gewissheit. Und ich möchte uns ein bisschen mit hineinnehmen in das, was dieses Kapitel uns eigentlich gibt und was Gott uns mit diesem Kapitel schenkt. Und das sind Einblicke ins Gebet. Ich habe das so genannt, wie unser Beten echt wird. Jona, was lernen wir von diesem Kapitel über das Gebet, übers Beten? Und zunächst einmal ist eine Lektion, dass das Beten und die Lektion übers Gebet nicht beim Jona beginnen. Da haben die Heiden begonnen. Und wir haben gestern gesehen, dass die Heiden uns da schon ihre Lektion übers Gebet gesagt haben. Schon in Kapitel 1 haben uns die Heiden etwas übers Gebet gesagt. 6 Lektionen übers Gebet, die ich euch ganz kurz hier nacherzählen möchte oder präsentieren möchte. Das erste ist, dass in Vers 5 die Heiden in ihrer Not alle beteten zu ihrem Gott. Und wisst ihr, ich bin überzeugt, spätestens die Not lehrt jeden Menschen beten und kein Mensch betet nicht. Die Adresse unseres Gebetes, die ist sehr unterschiedlich. Das können auch Ahnen sein, das können andere Götter sein, das kann sogar vielleicht auch der Teufel sein, das kann sogar ich selbst sein. Ich bete irgendwo hin. Aber jeder Mensch betet, weil Gott ihm das so eingegeben hat. Und die zweite Beobachtung ist jetzt hier auch, dass in Vers 15, 14 dann diese Leute, die zunächst zu ihren Els beteten, jeder zu seinem El, zu seinem Gott, begrenzten Gott, Götzen. Jeder betet zur falschen Adresse, aber in Vers 14 beten sie zu Yahweh. Okay? Sie kommen zur richtigen Adresse und sie sprechen in Vers 14 Gott beim Namen an. Und ihr Lieben, das ist dann schon eine ganz, ganz wichtige Lektion übers Gebet. Weiß noch, wie bei uns in Südtirol ist, man wundert sich ja oft, wohin die Leute alles beten. Und da war eine Dame, die kam durch eine andere Freundin zu uns. Ihre Freundin war sehr radikal, sehr schnell zum Glauben gekommen aus der Esoterik. Ganz spannende Geschichte, weil sie mit ihrem Guru nicht nur liiert war, sondern auch mit dem zu uns in die Gemeinde kam und total begeistert war. Diese Energie, ich spüre eine positive Energie, hat sie gesagt. Und ich sage, Barbara, ich weiß auch, dass die einen Namen hat, diese positive Energie. Die heißt Jesus, wirst du noch rausfinden. Und sie ist aber dann ganz schnell zum Glauben gekommen und hat ihre Freunde mitgebracht. Und ich weiß noch, die Therese hat viel länger gebraucht auf ihrem Weg zu Jesus. Und eine ganz andere Geschichte. Aber sie hat dann gesagt, Daniel, ich bete auch. Und ich bete immer zu meinem verstorbenen Großvater. Ist das okay? Sag ich, Therese, ich finde es ganz toll, dass du betest. Die Richtung stimmt auch schon. Aber die Zuständigkeit, die klären wir noch. Und sie hat die Zuständigkeit gefunden. Und es war hier zwischen Vers 5 und 14 auch ein recht relativ turbulenter Weg für diese Heiden. Das hat ein bisschen gebraucht, bis sie die richtige Adresse hatten. Auch bei Therese hat es ein halbes Jahr gebraucht, bis sie sagte, Daniel, übrigens, wenn ich bete, spreche ich zu Jesus. Sag ich, das klingt gut. Der ist zuständig. Also, aber auch in meinem eigenen Gebet. Kennst du es auch, dass du anfängst zu beten und in dir betet es einfach nur so? Manchmal geht mir das so, ich fahre gern Fahrrad, wenn ich bete, oder ich gehe spazieren und es betet so einfach